para nos livrar das culpas.
Es geht um die Erlösung der Seelen. Die umstehenden Berge werfen die Stimmen als Echo zurück, erzählt er mir. Dabei überlagern sich die Töne und werden zu einem einzigen langgezogenen Gesang, der von überall her zu kommen scheint.
Ein uralter Gesang ist es, den der Dorfbewohner Carlos da anstimmt in einem ziemlich abgelegenen Örtchen in Portugal. Was es mit diesem Lied auf sich hat, das lernen wir heute in den Radioreisen. Wir sind in Portugal unterwegs und wir werden merken, es gibt da noch viel mehr als wunderschöne Strände, Fado und Lissabon. Wir sind heute in den Bergen. Wir fahren auf dem Fluss Douro und das Meer, das darf natürlich auch nicht fehlen, mit den legendären portugiesischen Wellenreitrevieren. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Portugal, das verbindet man erstmal mit Meer und mit langen Sandstränden, mit Atlantik und mit der großen Hafenstadt Lissabon. Portugal-Fans tauschen sich über die einsamsten Küstenabschnitte aus, über die verträumtesten Städtchen und über die besten Wellenspots. An Gebirge denken erstmal die wenigsten, an Bergseen und Gletscherspuren oder sogar an Skigebiete. Das alles gibt es in der Sierra de Estrela. Fast bis auf 2000 Meter geht es hoch im portugiesischen Hinterland. Von Massentourismus keine Spur. Die Leute führen ein einfaches, ruhiges Leben und freuen sich über Besucher. Brigitte Kramer wollte jedenfalls gar nicht mehr weg aus den kleinen Dörfern hinter den sieben Bergen.
As casinhas que nós estamos aqui a ver foram construídas com pedra de moliça.
Die Häuser hier haben wir mit Abbruchsteinen gebaut und die Dächer sind mit Ginster gedeckt. Das hat man hier in der Serra da Estrela früher so gemacht.
Era uma tradição aqui na zona da Serra da Estrela. Na nossa perspectiva, uns exemplos.
Für unser Projekt haben wir Vorbilder gesucht für einen Lebensstil im Einklang mit der Natur. Wir haben sie bei den Schäfern hier in der Region gefunden. Wir wollten ihnen sozusagen ein Denkmal setzen, ihrem einfachen Lebensstil, fern vom Konsum. Die Leute aus Travancinha haben es uns sehr leicht gemacht. Wir haben uns sofort wohlgefühlt. Von Anfang an haben wir uns zugehörig gefühlt, zum Beispiel beim Dorffest. Aber vor allem habe ich gelernt, dass man hier in schwierigen Momenten ein Netzwerk hat. Wir waren nie allein. Wir wissen, auf unsere Nachbarn können wir uns verlassen.
Katharina Vieira hat vor ein paar Jahren die Sinnkrise bekommen. Seitdem gestaltet sie ihr Leben und das ihrer Familie so nachhaltig wie möglich. Ich habe sie besucht, weil ich wissen will, wie es sich hier so lebt, hinter den sieben Bergen. Mitten in Portugal liegt ein fast 2000 Meter hohes Gebirge, die Serra da Estrela. Der Naturpark ist mit gut 1000 Quadratkilometern das größte Schutzgebiet des Landes. Im Winter liegt hier Schnee. Es gibt tatsächlich eine Skistation. Die Landschaft erinnert manchmal an die Alpen. Dann ist sie wieder mediterran. Karge Felslandschaften wechseln sich mit dichten Nadelwäldern und Gebirgswiesen ab. An vielen Orten stößt man auf Findlinge. Riesige abgerundete Steine, die von den Gletschern herumgeschoben wurden und dann nach der Schmelze einfach in der Landschaft liegen geblieben sind, wie überdimensionale Murmeln. Die Granitsteine glitzern in der Sonne, weil der eingeschlossene Quarz das Licht reflektiert. Das ist besonders stimmungsvoll bei Sonnenuntergang. Die Serra da Estrela ist meine Lieblingsregion in Portugal. Sie ist so überraschend unportugiesisch. Sie passt nicht in das Klischee von verträumten Städten und langen Sandstränden. Und die Leute sind hier sehr nett, wie so oft in abgelegenen Regionen. Travanzinha, der Ort, in dem sich Katharina niedergelassen hat, liegt am südwestlichen Rand der Bergkette in einer Ebene. Die Landschaft ist geprägt von Obstplantagen, Kiefernwäldern, verwildertem Weideland und hier und da einer Häusergruppe. Katharina stammt aus Aveiro, einer kleinen Hafenstadt 120 Kilometer westlich von Travanzinho. Früher war sie Finanzbuchhalterin im Baubetrieb ihres Vaters. Ihr kleines Feriendorf besteht aus 6 Häusern, die um ein Naturschwimmbad herumstehen und wirklich klein sind. Es passen maximal 2 Personen rein. Unten Kochecke, Essplatz mit Kamin und Bad. Oben unter dem Dach das Schlafzimmer, sehr gemütlich. Die Anlage ist zwar weitläufig, aber sie hat doch was von einem Zwergendorf mit den spitzen Ginsterdächern, den bunten Vorhängen an den kleinen Fenstern, der Hängematte in der Veranda und den Fröschen und Libellen. Katharina ist mittlerweile in der Gegend bekannt, denn sie hat andere in ihr Projekt einbezogen. Viel von dem, was sie anbietet oder benutzt, Honig, Brot, Käse, Brotbeutel, Bettvorleger, Eierkörbe, stammt aus der Region. In ihrem kleinen Elektroauto fahren wir zu Bäcker Fernando nach Loriga. Der backt das Maisbrot und den dunklen Kuchen, die ich zum Frühstück bekommen habe. Es geht eine halbe Stunde lang in die Berge. Loriga ist ein richtiges Bergdorf. Serpentinen, dichte Wälder. Ich kurble das Fenster hoch, weil kalte Luft hereinkommt. Wir parken und gehen direkt in die Backstube. Neben der Tür bullert ein Brotofen. Die Tür steht offen. Kleine, runde Laibe liegen drin und nehmen in der Hitze Farbe an. Vorne stehen ein paar Männer in Weiß und hantieren über einem langen Arbeitstisch. Sie befüllen rechteckige Weißblechformen mit dickflüssigem braunem Teig. Ein würziger Duft steigt mir in die Nase.
Die gehen jetzt, da muss man Geduld haben. Im Ofen werden sie dann dunkel. Das liegt am Zimt, sonst gibt's da kein Geheimnis. Es gibt Leute, die sagen, wir mischen Kaffee in den Teig oder sonst was. Alles Unsinn, nur Zimt.
Der Kuchen schmeckt übrigens wie der Gewürzkuchen meiner Oma. Nur ist er lockerer und weniger süß. Man kann ihn gut eintauchen in Tee oder Kaffee zum Beispiel. Oder, so erzählt mir Katharina später, mit Frischkäse oder Kürbismarmelade bestreichen. So essen ihn die Einheimischen. Fernando kann sich nicht lange mit uns aufhalten. Es ist Vormittag, bald ist Feierabend für die Bäcker. Katharina macht mir mit der Hand ein Zeichen. Wir gehen raus, rüber zum Dorfplatz. Und ich lerne Carlos kennen, einen älteren Mann mit roten Backen und rundem Bauch. Er ist auf dem Sprung zum Vereinsheim, wo heute ein Kartenturnier stattfinden soll. Er ist schon seit Stunden auf den Beinen und strotzt trotzdem vor Energie.
Also, bis Mitternacht. Probe mit der Dorfkapelle, dann nach Hause. Hab mich ein bisschen hingelegt, dann um 2 wieder raus zum Singen. Ah, Ementa des Almas heißt das. Ein uralter Brauch.
Er bringt sich in Stellung und hebt an, um mir das Lied vorzusingen. Es hat 32 Strophen und wird während der Fastenzeit immer in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesungen, und zwar von Männern, die im Dorf an verschiedenen Plätzen stehen und sich strophenweise abwechseln.
Entschuldigung.
Es geht um die Erlösung der Seelen. Die umstehenden Berge werfen die Stimmen als Echo zurück, erzählt er mir. Dabei überlagern sich die Töne und werden zu einem einzigen langgezogenen Gesang, der von überall herzukommen scheint. Ergreifend. Dann muss er zum Kartenturnier und sagt mir noch, was ich unbedingt notieren soll.
Für mich ist es der schönste Fleck des Landes. Die Landschaft ist einfach wunderbar, kein Zweifel. Diese Schönheit, einfach überwältigend. Loriga ist die Schweiz Portugals. Ja, so nennt man das hier, die portugiesische Schweiz.
Katharina will mir noch ihren Lieblingsplatz zeigen. Man hört ihn schon von Weitem.
Das ist der Flussstrand von Loriga. Er gilt als einer der schönsten Portugals. Von der Quelle bis hier runter sind es 8 Kilometer. Und er liegt vielleicht 1000 Höhenmeter zurück oder so. Fantastisch. Nur Natur, sonst nichts. Den Strand haben die Gletscher gebildet. Das Wasser sucht sich seinen Weg in einem Gletschertal. Wenn wir hier raufgehen würden, sähen wir die Formen, wie sie das Eis vor vielen Jahren geformt hat. Und dann hier die Berge. Imposant, diese Felswände. Und das Wasser ist glasklar, grün, einfach wunderbar.
Vor mir liegt eine Wasserlandschaft mit kleinen Wasserfällen, Gumpen, flachen Stellen, wo das klare Wasser über den hellgrauen, glatten Stein fließt. Ich möchte sofort hineinwaten, mich in eine der Mulden setzen, planschen und im klaren Wasser untertauchen. Jetzt im Frühling ist das Wasser aber noch ziemlich kalt. Im Sommer, so erzählt mir Katharina, gehe es hier zu wie im Freibad. Dann tummelt sich das ganze Dorf hier, plus Kinder und Enkel aus der Stadt. Es wird Mittag. Wir fahren zurück. Auf dem Heimweg kommen wir an dem Städtchen Seja vorbei. Hier entstehen die farbenfrohen Brotbeutel, die ich in meinem Zwergenhaus benutze. Katharina biegt von der Landstraße ab und parkt vor einem niedrigen, großen Haus. Es ist halb versteckt hinter Kletterpflanzen, Bäumen und Sträuchern. Wir gehen einen schmalen Pflasterweg entlang und treffen auf zwei Männer. Bert, den Leiter der heilpädagogischen Werkstätte, und Antonio, einen Mitarbeiter, der hier auch lebt. Antonio ist Ende 40 und braucht Hilfe im Alltag. Er ist neugierig auf mich. Bert erzählt ihm, dass ich Journalistin bin und die Weberei kennenlernen möchte. Und dass ich aus Süddeutschland komme, aus Bayern.
Wir sind eine Lebensgemeinschaft. Das heißt, wir nennen sie Companheiros, diese erwachsene, seelenpflegebedürftige Menschen. Und Companheiros heißt ja derjenige, mit dem ich das Brot teile. Und die wohnen hier. Wir haben so 6 Häuser, wo Großfamilien wohnen. Und dann kommen noch etwa so 40 tagsüber aus der Gegend, kommen hier auch, um in den Werkstätten so eine sinnvolle Tätigkeit zu finden. Oder wo sie auch einen Beruf lernen können. Und das ist meistens das Drama, dass sie ihr ganzes Leben gehört haben, was nicht an denen taugt. Also das ist, normalerweise ist es gut für das Selbstgefühl und die Autonomie, dass sie hier ein paar Jahre verbringen können.
Wir gehen ins Haus. Antonio zeigt uns die Werkstatt. Ein großer, holzgetäfelter Raum mit Webstühlen und hohen Regalen mit gewebten Stoffen und Wollballen. Antonio geht zu seinem Webstuhl. Er erklärt uns, was er gerade macht. Ein gestreifter Stoff entsteht aus bunten Fäden. Einkaufstaschen mache er und Brotbeutel hat er auch schon gewebt und zeigt auf ein Regal, wo sie liegen. Sie sehen genauso aus wie meiner. Ich kaufe mir eine kleine Einkaufstasche. Dann verabschieden wir uns. Antonio drückt mich zum Abschied. Seine Umarmung rührt mich. Bert sieht meinen Gesichtsausdruck und sagt beim Hinausgehen, ja, das passiert oft. Diese Menschen sind sehr herzlich. Während der kurzen Rückfahrt sitzen Katharina und ich schweigend im Auto. Die Eindrücke des Vormittags wirken nach. Ich freue mich auf die Hängematte und das Quaken der Frösche. Und darauf, dass ich noch einen ganzen Tag hier sein kann, an diesem wunderbaren Ort, hinter den 7 Bergen, bevor ich dann in Porto wieder in den Flieger steigen muss.
Wir müssen zum Glück nicht in den Flieger steigen. Wir reisen einfach weiter durch Portugal. Wir bleiben in unentdeckten Ecken. Das Douro-Tal zieht sich im nördlichen Teil von Portugal von Ost nach West, von der spanischen Grenze bis zum Atlantik. Es ist eine großartige Landschaft, die man komfortablerweise mit dem Kajak durchpaddeln kann. Es geht ja logischerweise immer bergab. Das Douro-Tal ist reich an uralter Geschichte und arm an Touristen. Dabei gibt es hier einen amtlichen Nationalpark und einmalige Kunstwerke aus der Steinzeit. Vor allem aber kommt von hier die portugiesischste aller portugiesischen Spezialitäten, der Portwein. Von Porto an der Küste aus wurde er seit Jahrhunderten exportiert. Die Engländer waren besonders scharf auf den gepflegten Süßwein, weshalb viele traditionsreiche Portweinhäuser englische Namen tragen. Das alles hat aber nicht dazu geführt, dass das wunderbare Douro-Tal ein Touristen-Hotspot wäre. Für Tom Noga ist das ein großer Pluspunkt. Er verrät uns aber trotzdem, wie beeindruckend und erholsam ein Urlaub auf dem Fluss ist. Los geht's an der Grenze zu Spanien und dann immer den Douro flussabwärts.
Allein das Farbenspiel des Wassers. Türkis an den seichten Stellen, dunkelblau, fast schwarz an den Tiefen. Dann die Felswände. Senkrecht ragen sie in den Himmel, ein paar hundert Meter hoch. Und dann dieser Himmel, azurblau und wolkenlos. Schöner kann meine Reise auf dem Rio Douro nicht beginnen. Von der spanisch-portugiesischen Grenze bis zur Mündung in den Atlantik bei Porto. Mit dem Kajak. Nicht die gesamte Strecke, dazu ist sie mit 300 Kilometern zu lang, sondern an einzelnen Tagen, mal 15, mal 20, mal 30 Kilometer. Das Vale do Douro ist zweifaches Weltkulturerbe der UNESCO. Mit dem Weinanbaugebiet am Unterlauf des Douro und dem Nationalpark Coa. Aber noch paddle ich entlang der Grenze. Am linken Ufer Spanien. Der Nationalpark Arribes del Duero, wie der Fluss auf Spanisch heißt. Am rechten der portugiesische Nationalpark Douro Internacional. Beide Nationalparks sind Geheimtipps, jedenfalls für Mitteleuropäer. Ideal für Wanderer, Kletterer und eben Kajakfahrer. Und vor allem menschenleer. Gemächlich schlängelt sich der Douro durch eine Granitlandschaft. Auf den Hochebenen an beiden Ufern, soweit das Auge reicht, Felder, auf denen Pferde und Rinder grasen. Und Olivenhaine. Dazwischen ragen vereinzelt Kirchtürme hervor, rechteckig und sandsteinfarben. Die Dörfer sind klein, mit ein paar hundert, wenn's hochkommt, an die 1000 Einwohner. Das Klima ist extrem. 9 Monate Inverno, also Winter, sagt der Volksmund, und 3 Monate Inferno. Weil die Winter kalt sind und die Sommer höllisch heiß, mit Temperaturen von bis zu 45 Grad. Doch im Frühjahr oder im Herbst sind es auch mal angenehme 20 Grad, ideal zum Kajakfahren. Hinter jeder Biegung des Douro ein neuer, atemberaubender Anblick. Auf bizarre Felsformationen, auf rauschende Wasserfälle, auf Steilhänge, in die sich Ginsterbüsche krallen. Nach einer weiteren Biegung mündet ein Nebenfluss in den Douro, der Coa. Mitte der 1990er Jahre wurde am Oberlauf des Flusses eine Staumauer gebaut. Dadurch ist der Wasserspiegel am Unterlauf abgefallen. Und man hat an den Felsen Gravuren entdeckt. Zwischen 11.000 und 30.000 Jahre alt. Seit 1996 ist das Tal des Coa von der Mündung in den Douro bis zur Staumauer ein archäologischer Park. Seit 1998 Weltkulturerbe der Menschheit. In Coa treffe ich Antonio Teixeira. Er ist Archäologe und er ist dabei, seit der Park eröffnet wurde.
Já faço parte da mobília.
Antonio erzählt, dass er schon zum Inventar des Parks gehört und wirft ein Boot mit Außenbordmotor an. Zur Auswahl hätte auch ein Elektroboot gestanden, aber das ist groß und nicht eben wendig. Um die Felsmalereien richtig zu sehen, muss man nah ran. Das geht nur mit einem kleinen Boot. Da oben, das Nest eines Schwarzstorchs. Jetzt im Winterhalbjahr gibt es hier keine Störche mehr. Sie sind in wärmere Gefilde gezogen, nach Nordafrika. Sie bauen sich ihre Nester immer in 4-5 Metern Höhe und sie kehren immer wieder dorthin zurück. Ende Mai, Anfang Juni können wir beobachten, wie sie hier ihre Jungen aufziehen. Das ist ein tolles Schauspiel. Schwarzstörche sind schöne Vögel, schwarz und weiß mit roten Füßen. Wenn die Jungen schlüpfen, sind ihre Füße entweder aschgrau oder grünlich. Erst mit der Zeit färben sie sich rot. Coa ist nicht nur ein archäologischer Park, sondern auch Vogel- und Naturschutzgebiet. Auf 220 Quadratkilometern, das entspricht der Fläche Frankfurts, nisten hier, außer Schwarzstorch, auch Gänsegeier. Auf den Hochebenen zwischen dem Rio Coa und Rio Douro Steinböcke, Rothirsche und Rehe. Iberische Wölfe streifen umher. Sie sind schmaler gebaut als die mitteleuropäischen und haben schwarze Markierungen an den Vorderläufen und am Schwanz. Seit kurzem auch wieder Luchse und Ginsterkatzen. Sie sind grau-schwarz gefleckt und extrem scheu. Antonio steuert eine Einbuchtung zwischen zwei Felsen an. Das ist die Canada do Inferno. Canada heißt kleine Schlucht. Und Inferno, weil es hier sehr tief ist und im Sommer extrem heiß wird. Über 45 Grad im Schatten. Das ist die erste Felszeichnung, die wir entdeckt haben. Ein Auerochse. Kannst du das erkennen? Hier die Hörner und das ist der Kopf. Er blickt nach links. Mit einem Laserpointer zeichnet Antonio die Konturen des Stiers nach. Da sind noch mehr, aber wir müssen näher ran, um sie zu sehen. Auf diese Entfernung ist es schwierig. Der Auerochse ist riesig, 2x3 Meter groß. Teils wurden die Konturen weitergeführt. Erneut fährt Antonio mit dem Laserpointer über die Linien. Aus dem Kopf des Auerochsen erwächst eine Ziege. Aus dem Rumpf ein Pferd. Es hat zwei Köpfe, wird also in Bewegung dargestellt. Dieses Motiv findet sich hier häufig. Damit unterscheiden sich die Felszeichnungen in Coa von allen anderen auf der Welt. Das Element der Bewegung findet sich sonst nicht in der Kunst aus der Steinzeit. Bis zum Horizont wellen sich Hügel, mal sanft, mal schwindelerregend hoch und steil. Alle sind terrassiert, von den Kuppen bis hinunter ans Ufer. Auf den Terrassen Weinstöcke, so viele wie der Platz jeweils hergibt. Auf manchen nur eine Reihe, auf anderen 10, 20. Eine Landschaft wie eine gigantische Skulptur aus vertikalen und horizontalen Linien. Überirdisch schön. Zwischen den Weinstöcken immer wieder Olivenhaine. Olivenöl ist neben Wein das zweite landwirtschaftliche Produkt, das in diesem Teil des Vale do Douro hergestellt wird. Das Vale do Douro ist das älteste klassifizierte Weinanbaugebiet der Welt. Nach einem Handelskrieg mit wechselseitigen Strafzöllen zwischen Frankreich und Großbritannien Ende des 17. Jahrhunderts suchten britische Kaufleute nach einer Alternative zum Bordeaux und fanden sie mit dem Portwein vom Rio Douro. Um Preise und Qualität zu sichern, ließ der damalige portugiesische Premierminister das Weinanbaugebiet klassifizieren. Wie man Portwein herstellt, hatten Mönche des Zisterzienserordens Ende des Mittelalters zufällig entdeckt. Um Wein in den heißen Sommern haltbarer zu machen, haben sie Weindestillat zum gärenden Most gegeben. Die Fermentierung wurde gestoppt, es entstand ein süßer, hochprozentiger Wein. der Portwein. Heute wacht das Instituto dos Vinos Edoro e Porto über dessen Qualität. Es legt Anbaugebiete und Mengen fest, Rebsorten und Preise. Und nicht zuletzt die Regeln für die Herstellung. Die Fortifizierung, das Stoppen der Gärung. Es muss mit 77%igem Weindestillat erfolgen. Der Alkoholgehalt des Portweins zwischen 19% und 22% liegen. Am Unterlauf des Douro thronen strahlend weiß getünchte Landhäuser auf den Hügeln. Manche groß und herrschaftlich, mit Türmen und Erkern, die meisten schlicht. Die Quintas. So werden hier die Weingüter genannt. Der Begriff geht zurück auf den Anteil, den Weinbauern an die portugiesische Krone abführen mussten. Die Quinta, ein Fünftel. An der Quinta das Tessideiras legen wir an. Sie gehört Francisco Passos. In seinem ersten Leben war er Informatiker in Porto. Nach dem Tod seiner Eltern vor bald 30 Jahren hat Francisco das Weingut seiner Familie übernommen. 4 Zimmer vermietet er an Übernachtungsgäste. Auf der Terrasse mit herrlichem Blick über den Rio Douro bietet er ein Mittagessen an. Zurückzukehren war die beste Entscheidung meines Lebens, sagt Francisco.
Ich kann mich nicht satt sehen an der Landschaft hier. Sie ist lebendig und ändert sich mit den Tages- und Jahreszeiten. Die Farben, das Licht, die Töne. Immer wieder entdecke ich etwas, das mir vorher nicht aufgefallen ist. Hier ist es alles andere als langweilig. Im Gegenteil.
Francisco tischt auf. Wurst und Käse, Eier, Brot. Und eine Karaffe mit einem beige-roten Getränk auf Eis. Es ist Portwein mit Tonic und Zitrone. Wurst und Käse sind aus eigener Herstellung, die Eier aus dem eigenen Hühnerstall, das Brot ist selbst gebacken. Und der Wein? Ist zumindest aus eigenem Anbau. Nach der Lese aber verkauft Francisco die Trauben an eine der großen Kältereien. Klima und Topographie und die mit 3000 Kilogramm pro Hektar geringe Produktivität der Böden im Valle do Douro lassen ihm keine andere Wahl. Wie vielen kleinen Winzern. Joana Pinto und ihr Bruder Antonio in der Quinta Massanita gehen einen anderen Weg. Sie produzieren hochklassigen Tafelwein. Aus autochthonen Trauben wie Oveo, Turiga oder Viosino. Trauben also, die nur am Douro vorkommen. Und auf 3 verschiedenen Höhenlagen am Rio Douro. Vor allem ihr Rosé ist erstklassig.
Es gibt im Wesentlichen 2 Methoden, Rosé herzustellen. Zum einen die roten Trauben unzerkleinert abzupressen und wie Weißwein ohne Schalen zu vergären. Oder sie in den Gärbehälter für Rotwein zu geben. So machen wir es. Nach 1 bis 2 Tagen setzt sich unten eine helle Flüssigkeit ab. Daraus machen wir Rosé. Diese Methode hat 2 Vorteile. Unser Rosé ist farblich vielschichtiger und unser Rotwein kräftiger, weil mehr Schalen und damit mehr Farbstoffe im Gärbehälter verbleiben.
20 Weine produziert Massanita. Weiß, Rot und Rosé. Bei den Weißweinen experimentiert Joana gern mit Mischungen verschiedener Rebsorten und schafft so Geschmackssensationen voller Fruchtaromen, Würze und Kraft. Demnächst sollen 2 Portweine hinzukommen. Ein Ruby, in der Flasche gereift und mit kräftigem Aroma, und ein im Fass gereifter, fruchtiger Tawny. Mit 130.000 Flaschen ist die Jahresproduktion bei Massanita gering. Andererseits hat sie sich in den letzten beiden Jahren nahezu verdoppelt.
Noch ist es schwer für Ausländer, unsere Weine kennenzulernen, uns überhaupt wahrzunehmen. Aber das ändert sich gerade. Die Konsumenten emanzipieren sich mehr und mehr von den französischen Weinen. Irgendwann werden sie Portugal und den Douro entdecken. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Von der Quinta Massanita geht es mit dem Bus weiter. Statt Dörfern säumen nun kleine Städte das Ufer des Rio Douro. Peso da Regua, Sinfaes, Aiva. Immer noch in eine sanfte Hügellandschaft gebettet, aber nicht mehr so malerisch wie am Oberlauf des Flusses. Schließlich Porto, das Ende meiner Reise. Fast das Ende. Ich bummle durch die engen Gassen der Altstadt. Auch sie ist Weltkulturerbe. Und durch das ehemalige Hafenviertel mit seinen schicken Hotels und Restaurants. Am nördlichen Ufer des Rio Douro die Lagerhäuser der großen Portweinkältereien. Graham's, Taylor's, Sandeman. Von hier aus sind es nur noch ein paar hundert Meter. Dann mündet der Rio Douro in den Atlantik. In einem Restaurant auf der Promenade bestelle ich, na was wohl, einen Portwein. Einen Very Old Tawny. 40 Jahre gereift, fruchtig und süß. Eine tolle Reise geht zu Ende. Durch ein Tal, das durch das Zusammenwirken von Natur und Mensch einmalig ist. Die Natur hat etwas Wildes, Ungezähmtes geschaffen. Und der Mensch hat es kultiviert. Im besten Sinne des Wortes.
Wir lassen uns heute durch Portugal treiben. Mit freundlicher Hilfe der Schwerkraft sind wir den Douro runtergepaddelt und am Atlantik gelandet. Was da am Atlantik für Bewegung sorgt, das ist nicht die Schwerkraft, sondern der Wind, irgendwo draußen auf dem weiten Meer. Der Wind ist schuld am Wellengang. Und weil es draußen auf dem Atlantik sehr viel Wind gibt, sind die Wellen in Portugal berüchtigt. Oder für Wellenreiter berühmt. Die legendärste, größte regelmäßige Welle des Planeten kommt bei Nazaré an. Dort kommen auch alle Weltrekorde her. Wellenreiten kann süchtig machen. Daran gibt es keinen Zweifel. Angefixte geben alles, um diese paar perfekten Sekunden auf dem Brett zu erleben. Wir treiben es jetzt nicht gleich auf die Spitze, aber ausprobieren wollte Kollegin Marlene Thiele das schon mal, das Surfen. Denn es liegt voll im Trend. Ob in Portugal, an der französischen Atlantikküste, an der Isar oder auf irgendwelchen maschinengemachten stehenden Wellen. Bei Marlene kommt allerdings erschwerend dazu, dass sie eigentlich gar keine Wasserratte ist. Mal sehen, ob sie sich im Surfcamp anfreunden kann mit wilden Wellen.
Hier stehe ich und starre aufs Meer. Auf die wuchtigen Wellen, die sich etwa 20 Meter vor dem Strand aufbäumen und ans Ufer schlagen.
You grab the other side of the board with your hands. You pull your body on top of the board. And after you rotate the legs up. So, chest first, then the legs.
Das hier ist mein Surflehrer Miguel. Er ist dicht an meiner Seite, aber ich bin trotzdem unsicher. Ich versuche mir alles, was er sagt, genau einzuprägen. Also, wenn die Welle kommt, erst die Brust aufs Brett hieven, dann kommen die Beine dran. Na dann los. Mit dem Board unterm Arm warte ich durchs Wasser. Dank Wetsuit friere ich nicht, angenehm ist es trotzdem nicht. Wasser ist nämlich eigentlich gar nicht mein Element. Vor allem nicht, wenn es so kalt ist. Aber ich probiere gerne Neues aus und deswegen bin ich jetzt hier, in Portugal, im Surfkurs. Das Land gehört zu den besten Surfspots in Europa. Es gibt viel Wind, viele Wellen und das Klima ist ganzjährig mild. An der langen und abwechslungsreichen Küstenlinie gibt es verschiedene Arten von Stränden. Manche fordern selbst erfahrene Surfer heraus, andere eignen sich für Anfänger. Ich bin in Furadouro, in der Nähe von Porto. Hier ist es ruhiger.
So you guys, you see where the waves are already breaking when they get white?
Yeah.
So you want to catch the waves that are already broken. So you want to catch the white waves. You don't want to catch the walls.
Als Anfänger sollen wir die Wellen mit dem weißen Schaum nehmen, also die, die schon gebrochen sind. Warum, weiß ich nicht. Aber es gibt sowieso schon zu viele Informationen und ich verzichte auf die Nachfrage. Ich kann nicht skaten, nicht snowboarden. Windsurfen habe ich mal im Starnberger See ausprobiert und den Kurs direkt nach der ersten Stunde abgebrochen. Und jetzt schwimme ich hier in den Ozean hinaus. Und ich warte, auf dem Brett liegend, mit Blick auf den Horizont, auf eine vielversprechende Welle. War dieser Surfkurs wirklich eine gute Idee? Nicht darüber nachdenken. Paddeln. Da türmt sich gerade eine Welle auf. Aber was jetzt?
But like, when are we jumping up?
Ja, gar nicht so einfach. Man muss den richtigen Moment finden. Dann zieht man sich hoch, steht dann die Welle reitend auf dem Brett. Soweit die Theorie.
Go as far as you want to, basically.
It's not dangerous to like.
No, for now it's not dangerous. It's good to go.
I would say stay on the board as long as you can.
Passieren könnte da nichts. Wir können auf dem Board stehen bleiben, solange wir wollen. Mit diesen sehr unkonkreten Hinweisen schaffe ich es in den 3 Stunden, in denen wir üben, gerade mal 2-mal halbwegs auf dem Brett zu stehen. Aber sobald ich es geschafft habe, einfach nur zu stehen, denke ich darüber nach, wie unglücklich ich fallen könnte, mir dabei vielleicht die Zähne am Brett ausschlage oder unter Wasser keine Luft bekomme. Und schon falle ich hinein. Erledigt fahren wir nach 4 Stunden am Strand zu unserem nahegelegenen Surfcamp zurück. Gabriel, der Manager des Surfcamps, führt gerade Neuankömmlinge herum.
Okay, so guys, please come inside. This is your house. You can leave your bags here.
Okay.
Das Surfcamp Golden Wave besteht aus einer Gruppe von Gebäuden. Anfänger und Fortgeschrittene können sich hier für ein paar Tage einmieten. Inklusive sind die täglichen Surfstunden mit Ausrüstung und Fahrt zum Strand, ein Bett und Frühstück.
We prepare a special breakfast for you every morning. Lot of fruits, ham, cheese, yogurt, eggs, bread. We have some vegan options, gluten-free also. After breakfast, come back to the main house. We go to surf. And we do like 3-4 hours surfing. We used to stay till around 3 p.m.
Jeden Tag 4 Stunden surfen. Das klingt für mich eigentlich zu lang, um es unbeschadet zu überstehen. Aber insgesamt zu kurz, um wirklich etwas zu lernen. Ich bleibe für eine Woche. Die Zeit vergeht schnell. Ich verliere immerhin die Angst vorm Wasser und habe nach einer halben Woche schon überall Muskelkater. Nicht in den Beinen, denn so weit, um richtig mit ihnen auf dem Brett zu balancieren, komme ich gar nicht. Aber meine Arme schmerzen, denn die arbeiten schwer. Mit denen muss ich mich vom Wasser aufs Brett ziehen oder das Brett tragen oder auf dem Brett paddeln. Zum Glück beginnt und endet der Surftag stets mit 1,5 Stunden Yoga. Zum Entspannen und Dehnen. Kaum zu glauben, dass da nicht alle mitmachen. Als ich nach dem Yoga zurück ins Haupthaus komme, kochen einige der anderen Surfschüler schon munter in der Küche. Ich, lustlos, energielos, ideenlos, profitiere hier von den Kochkünsten der fitten anderen. Einer der Stimmungsmacher reist heute ab. Ivan aus Italien.
How was your experience now after 1 week?
Let's say from 1 to 16 is a 25. Come to this place is awesome.
Okay, this is your last evening, so what is the plan for this evening?
We are drinking like all the other evenings before.
Es wird viel gesurft, aber auch viel gefeiert. Am schönsten ist die Gesellschaft, sagt Ivan. Und ich finde das auch. Mit all den Leuten aus aller Welt fühle ich mich ein bisschen wie bei meinen Auslandssemestern im Studium. Ivan lässt mich die Pasta probieren. Definitiv al dente. Sein Kumpel Jorge, den er hier kennengelernt hat, wärmt gerade Tortillas auf. Er kommt aus Mexiko.
I'm doing an exchange in Lille. And Lille is very cold and wet. So I love surfing. I surf in Mexico sometimes. So I opened my laptop and just put surf in Portugal, and this place was the first one that came to the list. And 3 days later, I am here.
Jorge macht gerade ein Auslandssemester in Lille im Norden von Frankreich, wo es kalt ist und dauernd regnet. Daheim in Mexiko surft er auch, hat es vermisst, einen passenden Spot in Europa gesucht und war 3 Tage später hier.
The water is super cold here. We have to wear wetsuits and I hate it. But I love in Mexico that we have warm water.
Jorge liebt es hier, auch wenn das Wasser kälter ist als daheim und wir Wetsuits tragen müssen.
I still have 4 days left and I want to stay longer, but I don't have money to stay longer. And the people are amazing, super good energy, super good vibes.
Er hat noch eine halbe Woche vor sich, aber am liebsten würde er länger bleiben, vor allem wegen der Gruppe und der Atmosphäre. Nun, ich für meinen Teil habe nach 6 Tagen noch nicht so viel gelernt, aber ich schiebe es auf die Jahreszeit. Die anfängerfreundliche Saison geht langsam zu Ende.
Okay, guys, we're gonna do
Am nächsten Tag ist das Meer so wild, dass wir lieber gleich im Swimmingpool üben. Der Pool gehört zu einem kleinen Schwimmbad, nur zwei Straßen weiter. Ein paar Surfschüler murren über diese völlig unauthentische Surfstunde. Ich freue mich insgeheim. Die Lehrer wollen, dass wir die Techniken vernünftig lernen.
We don't just give you the experience of being with a board in the water. We avoid that most to that you guys to become cooks. Cooks it's like a person that thinks that they know how to surf or they know what they are doing and they actually aren't.
Niemand soll ein Cook werden, sagt Surflehrer Miguel. Der Begriff kommt vom englischen Wort für Kuckuck. Im Surferslang bezeichnet man so einen Möchtegern. Katharina aus Dänemark versteht, dass einige frustriert sind. Wir sind ja schließlich nicht zum Schwimmbeckensurfen hierher gekommen.
I think the decision based on safety is always a good decision.
Aber Sicherheit geht vor, sagt sie. Sehe ich auch so. Schließlich will ich wieder lebendig nach Hause kommen. Jetzt landen die Bretter im Pool. Der ist locker 10 Grad wärmer als der Ozean, aber wir ziehen trotzdem ganz realitätsgetreu unsere Wetsuits an. Wir üben richtiges Atmen und Paddeln im und unter Wasser.
Guys, last exercise in front of the board. Just for you guys to feel the motion of the water around you.
Katharina strahlt. Letzte Woche im Atlantik konnte sie nicht mal das Surfbrett drehen, um mit Blick zum Strand die Welle zu reiten. Genau das lernen wir heute. Heißt, beim nächsten Mal, ab morgen, kann sie ganz ohne Stress nach geeigneten Wellen am Horizont Ausschau halten und kriegt die Welle dann trotzdem noch.
So you can chill and relax and look at the horizon and when you see the wave, you can catch it. So that's really exciting. We'll do it right tomorrow.
Wohl fühle ich mich im klammen Wetsuit nicht, aber immerhin ist mir nicht mehr kalt. Und ich habe jetzt endlich die Gelegenheit, auf einem Board zu stehen. Die Surflehrer Miguel und Jason platzieren die Bretter direkt am Beckenrand und wir springen in Position hinauf. Es bleibt schwer für mich. Ich bin ein bisschen frustriert und frage mich, ob ich in den letzten Tagen überhaupt Fortschritte gemacht habe. Miguel merkt das und er ermutigt mich.
The most important thing is for you to keep calm and know the limits. Push your limits, but step by step, not just go head first into something that you can't control.
Nach 3 Tagen Surfschule noch nicht auf dem Brett zu stehen, ist also völlig okay. Das Wichtigste ist, im Wasser die eigenen Limits zu kennen und sie Schritt für Schritt herauszufordern.
80% of the time you are paddling, paddling out, paddling to the wave. And then the rest of the 20 is enjoying the wave, surfing, stepping up, learning where you are on the wave, how to position, how to actually surf the wave and whatnot.
Das wirkliche Reiten auf der Welle macht am Ende nur 20% der Zeit aus, sagt Miguel. Die restliche Zeit wird gepaddelt und gewartet. Der 27-Jährige stammt aus der Region. Er stand schon mit 12 Jahren auf dem Brett. Da kannte er das Meer hier schon in- und auswendig. Die Jugendlichen hier wachsen mit dem Surfen auf. Groß geworden ist der Sport hier in den 80er und 90er Jahren, nach Ende der Estado Novo-Diktatur, als der Tourismus ins Rollen kam. Inzwischen sind große Teile der Tourismusindustrie aufs Wellenreiten ausgerichtet. Und die meisten Shops hier im kleinen portugiesischen Dorf Furadouro verkaufen, klar, vor allem Surf-Equipment. Einige bieten auch Kurse an, zum Beispiel dieser hier direkt am Strand. In den letzten Jahren hat der Surftrend nochmal richtig angezogen, erklärt mir Fabio, der hier hinterm Tresen steht.
It's becoming the culture again. Like the surfer style, everybody wants to do surf. I can give you an example. Like 2 years ago, you see like 15 people in the water. Nowadays you can see like 30, 40. It depends on the conditions.
In Portugal kann man ganzjährig surfen. Aber im Winter surfen nur noch die Profis, denn dann sind die Wellen höher. Das merken wir jetzt schon, als wir 2 Yogastunden und ein üppiges Frühstück später wieder am Strand sind. 2 Surflehrer und ein Dutzend Schüler starren das graue Meer an. Die Wellen sind mindestens 3 Meter hoch, kommen von allen Seiten und brausen auf den Strand zu. Unmögliche Surfbedingungen, vor allem für Anfänger. Wir steigen wieder in die Vans, fahren weiter zum nächsten Strand, starren wieder aufs Meer. Miguel schüttelt den Kopf.
So we are leaving? Miguel?
We decided to leave, yes.
Yeah.
There is no sense to stay here until we're comfortable in guest house. And there is no chance that they will go lower. So.
Die Surflehrer wollen wieder ins Camp fahren. Die Wellen sind zu groß für Anfänger, denn im Herbst wird der Atlantik in Portugal eben rau. Bald beginnt die Saison der Monsterwellen mit bis zu 26 Metern Höhe. Wobei ich das Gefühl hatte, es hier schon die ganze Zeit mit Monsterwellen zu tun zu haben. Zufrieden ziehe ich das Wetsuit aus. Eine Anfängerin wie ich bleibt doch viel lieber am Strand.
Wir surfen jetzt wieder nach Hause zurück. Auch hier geht das ja durchaus mit dem Surfen. In Nürnberg und in Kempten gibt es inzwischen stehende Wellen. Und die Eisbachwelle in München ist sogar ein eigener amtlicher Touristenmagnet geworden. Und es ist ja auch ein Hingucker. Nicht nur, wenn die Surfer auf der Welle reiten, sondern auch, wenn sie mit ihren Surfbrettern am Radl mitten durch die Stadt fahren. Sowas ist selten auf der Welt. Was es wirklich überall gibt, das ist der Radioreisen-Podcast. Der ist jederzeit in der ARD-Audiothek zu finden und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Ich persönlich gleite jetzt auf dem Radl nach Hause, ganz ohne Surfbrett, und nass geworden bin ich auch nicht. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.